Ja, liebe Geschwister, herzlich willkommen. Das Thema heute ist ja, glaube ich, sehr interessant. Ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert habt, als ihr das mitbekommen habt. Das Thema ist ja, darf jeder in die Gemeinde? Und ich denke, wenn man das so hört, dann hat vielleicht der ein oder andere den Gedanken, ja, natürlich, also wer darf denn nicht in die Gemeinde? Das ist ja ein Ort Gottes und der Herr möchte doch, dass alle Menschen errettet werden. Ich denke, dass wir heute etwas hören werden, was wichtig ist für unser Leben, auch für uns als Gemeinde. Und ich möchte am Anfang ein Zitat vorlesen. Die Gemeinde ist die Werkstätte des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist die Werkstätte des Heiligen Geistes. Ich finde dieses Zitat sehr gut und es beschreibt das wirklich sehr schön, was die Gemeinde wirklich ist. Und durch dieses Zitat wird auch deutlich, dass der gute Heilige Geist derjenige ist, der sich dort wohlfühlen muss. Er ist ja derjenige, der Jesus beleuchtet, der Jesus verherrlicht, der Jesus groß macht. Er ist der Autor der Bibel, der Inspirator. Und deswegen brauchen wir ihn, auch um die Schrift zu verstehen. Und er ist derjenige, der uns auch verhilft, ein Leben zu führen, des Sieges. Nicht aus uns heraus, sondern aus seiner Kraft heraus. Und er ist derjenige, der uns hineinnimmt, der uns ja hineinnehmen möchte, dass wir dem Bild des Herrn Jesus ähnlich werden. Und er ist der Motor unseres geistlichen Lebens. Er ist derjenige, der uns immer wieder Jesus groß macht, der uns hilft, wenn wir am Boden liegen. Er ist derjenige, der uns eines Tages abgeben möchte beim Herrn. Das ist seine Aufgabe, uns hier durchzubringen, bis unser letzter Atemzug kommt und uns direkt im Himmel abzugeben. Und die Bibel sagt deutlich, dass der Heilige Geist derjenige wirklich auch ist, der die Gemeinde ausstattet mit Gaben und Fähigkeiten. Und deswegen brauchen wir ihn. Der Heilige Geist ist derjenige wirklich, der auch das ganze geistliche Leben zusammenhält. Und er ist natürlich, der Heilige Geist ist selbst Gott. Er ist heilig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir nach den Spielregeln spielen, die er angibt, in dem Wort Gottes. Als Einleitung möchte ich einfach mal so eine Frage stellen. Wer gehört eigentlich zur Gemeinde? Da könnte man es in der Welt hineinrufen, wer gehört zur Gemeinde? Und da wird es tausende von Dingen geben, die uns da entgegengeschleudert werden. Aber wir wollen mal hineinschauen in die Bibel. Das Wort Gemeinde bedeutet Ekklesia. Ekklesia heißt so viel wie die Herausgerufenen. Von dem Wort Ek, heraus, und Kaleo, rufen. Also die Gemeinde ist die Herausgerufene. Und ihr müsst wissen, damals war es so, es gab dort die Gemeinde. Das war der Ort, wo die wichtigen Entscheidungen der Stadt getroffen wurden. Und wenn es dort zu einer wichtigen Entscheidung kam, dann wurden die Leute dort hineingerufen. Und dann gab es Informationen, wichtige Informationen. Und die haben die Leute bekommen, die hineingerufen wurden zu dieser Ratssitzung. Und dann mussten diese Leute, die dort die wichtigen Informationen bekommen haben, die lebensnotwendig waren, die wurden dann wieder hinausgeschickt zu der normalen Bevölkerung und denen haben die das proklamiert, was die entscheidenden Leute dieser Stadt gesagt haben. Und dieses Bild benutzt die Bibel, um zu erklären, was wir sind. Die Gemeinde ist letztendlich nichts anderes, als dass Gott uns etwas aufträgt. Gott möchte uns begegnen. Gottesdienst heißt, Gott dient uns an erster Stelle. Es ist gar nicht so, dass wir ihn dienen, sondern Gottesdienst bedeutet, Gott dient uns. Er möchte uns Mut machen im Gottesdienst. Er möchte zu uns reden. Er möchte uns verändern. Er möchte uns mit Liebe, mit Gnade, mit Barmherzigkeit begegnen. Aber er korrigiert uns auch. Er möchte, dass wir dort Buße tun. Er möchte, dass er angebetet wird, dass sich alles um ihn dreht, dass wir unser Leben neu ausrichten, dass wir Dinge, wichtige Dinge bekommen als Informationen, die wir dann von Montag bis Samstag ausleben. Das ist eigentlich Gottesdienst. Und wenn wir das wirklich mal verstanden haben, dass wir Herausgerufene sind, dann ist das etwas Großartiges. Das heißt, Gott möchte besonders in der Gemeinde zu uns reden. Ja, deswegen ist das so traurig, dass viele, die sich Christen nennen, die Gemeinde so gut wie nie besuchen. Da stimmt etwas nicht. Die haben überhaupt noch nicht verstanden, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde im biblischen Sinn sind die Herausgerufenen. Und das Wichtige ist, dass Jesus Christus in die Gemeinde und in die Gemeinschaft beruft. In Matthäus 4, Vers 19, gleich am Anfang der Predigt des Herrn Jesus, da steht in Matthäus 4, Vers 19, Und Jesus spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kommt mir nach, dieser heilige Ruf, das ist die Voraussetzung für die Nachfolge des Herrn. Und man kann nur ein Nachfolger Jesus sein, wenn man diesen heiligen Ruf gehört hat. Und der hat die Bekehrung bewirkt. Das heißt, Jesus hat dich eines Tages gerufen. Ich hoffe, dass du dich noch an den Tag erinnerst, als er dich rief, als er dir klar machte, wer du bist, wer er ist, als er dir deutlich gemacht hat, dass du ihn brauchst, dass er dir das Kreuz groß gemacht hat, was er für dich getan hat, dass du deine ganze Schuld, deine ganze Sünde ablegen durftest, dass du ihn einladen durftest und dass du jetzt mit ihm leben darfst. Dieser wichtige Ruf, die Bibel sagt sogar, du bist mit einem heiligen Ruf berufen worden in die Nachfolge. Und das ist die Grundvoraussetzung. Jesus beruft in die Nachfolge. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 1 und 2, da schreibt Paulus, Paulus, berufener Apostel, Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenden Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Also hier sagt die Bibel, berufene Heilige. Ja, wir sind berufene Heilige durch Jesus Christus. Das ist schon mal am Anfang etwas Wichtiges, dass wir das verstehen. Eine zweite Sache ist ganz wichtig. Ja, und zwar, Jesus Christus selbst ist derjenige, der die Gemeinde baut. Das sagt er in Matthäus 16, Vers 18. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und diese fünf Worte, die sind so wichtig. Ich will meine Gemeinde bauen. Ja, fünf Worte. Kannst du dir gut merken an einer Hand. Ich will meine Gemeinde bauen. Das ist so wichtig. Das ist das Entscheidende. Das ist das Fundament einer jeglichen Gemeinde. Und wo der Herr das Haus nicht baut, steht schon in den Psalmen, da bauen die Arbeiter vergebens. Wir können uns noch so viel abmühen, wir können menschliche Konzepte entwickeln, wir können die Bude voll machen, auf Deutsch gesagt. Das heißt noch lange nicht, dass wir Gemeinde nach dem Bild des Herrn sind. Er muss bauen. Und deswegen eine Gemeinde, die sich das zu Herzen nimmt, Herr Jesus, du musst hier alles managen. Es muss sich alles um dich drehen. Wir sind nicht mehr und nicht weniger als deine Kinder und deine Handlanger. Du musst das Entscheidende tun. Das muss uns bewusst werden. Jesus baut Gemeinde. Und deswegen müssen wir auch im Gemeindebau, ob wir Älteste sind, Diakone oder Mitarbeiter oder wer auch immer, wir müssen immer auf Jesus schauen. Wir müssen uns das Konzept von ihm geben lassen, weil er der Baumeister ist. Und dann benennt die Bibel noch die Gläubigen, die dann zu einer Gemeinde gehören. Mit folgenden Begriffen. In Apostelgeschichte, Kapitel 26, 18 steht, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie die Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das heißt, diejenigen, die zur Gemeinde gehören, sind Bekehrte, sind Leute, die die Seite gewechselt haben, die den Herrschaftsbereich gewechselt haben. Die Bibel sagt, dass wir ohne Jesus Christus Sklaven und Knechte des Teufels sind. Ob wir das hören wollen oder nicht, die Bibel sagt das deutlich hier. Und als Jesus in unser Leben kam, als wir uns bekehrt haben, sind wir Bekehrte. Das heißt, wir haben eine Kehrtwendung gemacht. Wir folgen jetzt einem anderen Meister. Wir haben jetzt einen anderen Herrn. Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind von der Finsternis zum Licht gekommen. Das heißt, Menschen, Gläubige, die zur Gemeinde gehören, das sind bekehrte Menschen. Dann steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 etwas, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das heißt, gläubige Menschen, die zur Gemeinde des Herrn gehören, sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind wiedergeboren. Wir haben das neue Leben. Die Bibel sagt, wir waren vorher in Epheserbrief, wir waren vorher tot in den Sünden und sind jetzt durch Jesus lebendig geworden. Wiedergeboren zu einem neuen Leben. Und dann steht in Apostelgeschichte 2, 47 noch etwas Wichtiges. Lese ich uns vor. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollte. Also, bekehrte, wiedergeborene Menschen sind auch gerettet. Und die Geretteten gehören zur Gemeinde des Herrn Jesus. Du bist gerettet. Und das muss deutlich werden. Das muss dir mal groß werden. Ja, wir müssen eigentlich jeden Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt proklamieren, wir sind gerettet. Ja, wir müssen mit Freude eigentlich zum Gottesdienst kommen. Bei manchen habe ich das Gefühl, wenn man sie sieht, wie sie in den Gottesdienst reinkommen, es geht zu einer Beerdigung. Das ist auch jammerlich, ja. Wir sollen uns freuen, wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen. Das muss uns wieder neu groß werden. Wir dürfen Gottesdienst feiern, ja. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Und Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28, da heißt es: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das heißt, wir sind Blutserkaufte. Du bist erkauft mit dem höchsten Preis, den es je gab. Du bist so teuer, dass das Blut Jesu, du bist so wertvoll, dass das Blut Jesu dich erlöst hat, ja? Das muss dir bewusst sein. Wir denken oft so klein über unsere Errettung. Hör mal, das Blut des Herrn Jesus hat dich erlöst, hat dich reingewaschen von aller Schuld und Sünde. Das muss dir groß werden, wenn du ein Kind Gottes bist. Und in Johannes 1, Vers 12, da steht: So viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du bist ein Kind Gottes. Zur Gemeinde gehören Kinder Gottes. Das heißt, du bist Familie. Familie des Herrn. Das ist etwas ganz Großartiges, was wir hier an Informationen bekommen. Man hört manchmal so allgemein, wir sind ja alle Kinder Gottes. Das stimmt nicht. Wir sind alles Geschöpfe Gottes. Ein Kind Gottes werde ich, wenn ich Jesus aufnehme. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Das stimmt. Aber Kind Gottes werde ich laut Johannes 1,12, wenn ich Jesus Christus annehme, dann werde ich Kind und gehöre zur Familie. Und in Epheser Kapitel 1, Vers 13 steht über diese erretteten, gläubigen Menschen: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, Kinder Gottes, Gläubige, die zur Gemeinde gehören, sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Sie haben den Heiligen Geist. Sie haben letztendlich das Entscheidende, was ihnen verhelfen kann, ein Leben des Sieges zu führen. Der Sieg, hoffentlich hast du das schon verstanden als Christ, der Sieg liegt nicht in deiner Bemühung und auch nicht in dem, was du dir vornimmst. Der Sieg liegt einzig und allein in den guten Heiligen Geist, der in dir ist und der Jesus Christus verherrlicht. Es ist die Kraft Gottes, die dir hilft, ein siegreiches Leben zu führen. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass der gute Heilige Geist Raum in uns hat, damit Jesus verherrlicht wird. Das ist der Schlüssel jeglicher Vollmacht. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 27, was Gläubige noch sind. Das sind einfach nur so ein paar Dinge. Es gibt noch viel mehr, aber der Zeit wegen muss ich da mich ein bisschen kurz halten. 1. Korinther 12, 27. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Das heißt, du bist Glied am Leibe Jesu Christi. Das musst dir mal bewusst werden. Ja. Du bist so eng verbunden. Die Bibel nimmt dieses Bild des Leibes, dass du verbunden bist mit diesem wunderbaren Herrn. Das ist etwas Kostbares. Das heißt, wer gehört zur Gemeinde? Diese Leute. Diese Leute gehören zur Gemeinde. Und natürlich gibt es grundsätzlich die lokale Gemeinde. Das sind die Gemeinden vor Ort. Das ist unsere Gemeinde. Das sind andere Gemeinden vor Ort. Und es gibt die universale, die weltweite Gemeinde. Das heißt, alle wiedergeborenen Kinder Gottes auf dieser Welt. Und die gehören alle zur Braut des Herrn. Und das ist etwas Großartiges. Ja? Das ist etwas Großartiges. Das war alles Einleitung bis jetzt, um euch klarzumachen, was überhaupt wer zur Gemeinde gehört. Und jetzt ist etwas ganz Grundsätzliches zu sagen, nämlich Jesus Christus allein ist der Herr der Gemeinde. Das lesen wir zum Beispiel in Epheser 1, 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier haben wir das. Er ist das Haupt. Er ist derjenige, der das Zepter in der Hand hält. Er ist der Herr der Gemeinde. Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist ganz wichtig. Er ist derjenige, der Wachstum schafft. Nicht, dass wir Programme schaffen, ja, sondern Wachstum, geistliches Wachstum kommt allein von ihm. Und deswegen muss sich wirklich alles an Jesus Christus ausrichten. Und eine Gemeinde, die das tut, die das Wort Gottes im Zentrum hat, die Jesus dadurch auch im Zentrum hat, die wird sich dann auch so entfalten, wie der Herr sich das wünscht. Und deswegen sind alle Programme, so gut sie sind, nichts gegen Programme, wenn sie biblisch sind, okay. Aber sie müssen alle absolut sich decken mit dem, was in der Bibel steht. Und wenn wir Programme entwickeln, die sich mit der Bibel nicht decken, dann sofort gar nicht erst starten. Kann man menschlich viel Trollerull machen und letztendlich für die Ewigkeit unbrauchbar. Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Und er, dieser Jesus, ist vor allem und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Hier wird das deutlich. Das ist etwas Grundsätzliches. Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn er der Herr der Gemeinde ist, dann hat er das Sagen. Es geht nicht darum, was du und ich denke, sondern es geht darum, was Jesus denkt. Und wir haben uns alle, ob wir jung sind, ob wir alt sind, ob wir Älteste sind, Diakone, ob wir die Stühle aufstellen, ob wir singen, völlig egal. Jedes Glied am Leib des Herrn Jesus hat sich danach auszurichten, Herr Jesus, was willst du? Und das Problem in vielen Gemeinden und sicherlich auch in unserer Gemeinde ist, dass wir das nicht so umsetzen, wie der Herr sich das wünscht. Und da müssen wir alle dran arbeiten. Jesus muss noch viel mehr wirklich der Herr der Gemeinde sein. Und wenn Jesus der Herr der Gemeinde ist, dann ist es eben halt auch wichtig, es geht nach seinen Prinzipien. Das ist in der Gemeindearbeit so unglaublich wichtig. 1. Timotheus 3, Vers 15. Da schreibt Paulus, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Bis dahin. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Er hat Hausrecht. Er ist derjenige, der bestimmt. Ja? Und wir dürfen durch Jesus Christus Familie sein. Und es ist trotzdem wichtig, dass wir wissen, er hat das Sagen. Das ist so ganz, ganz wichtig für die Gemeindearbeit. Und in Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 19 bis 22, da steht, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und, hört euch das an, Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und hier nimmt Paulus auch das Bild des Tempels wieder mit auf. Eine Behausung, das Haus Gottes, wo die Schechina war, die Herrlichkeit Gottes. Und das möchte der Herr machen, dass wir alle unseren Beitrag leisten, dass der Herr sich verherrlicht durch uns, in der Gemeinde auch. Es geht aber nach seinen Prinzipien. Im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 6 steht etwas, das lese ich uns auch vor. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Müsst ihr euch mal vorstellen, was der Hebräerbriefschreiber hier sagt. Sein Haus sind wir. Und auch hier wieder das Bild für den Tempel, für die Stiftshütte auch. Ja, sein Haus sind wir. Der Herr möchte in uns wohnen und auch in der Gemeinde sich besonders dort als derjenige beweisen und zeigen, der da wohnt. In 1. Petrus 2, Vers 5 steht: Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar, durch Jesus Christus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Es geht nach den Spielregeln Gottes. Die Schlachtopfer, gerade das dritte Buch Mose, die mussten ganz bestimmt geopfert werden. Die Priester konnten nicht einfach sagen, wir machen das jetzt mal so oder so. Es gab ganz klare Anordnung Gottes. Und nur so durfte das Opfer bereitet werden. Und es gab auch noch eine ganz klare Anweisung, die Mose auch bekam. Ich lese uns vor, damals in der Stiftshütte, die gebaut wurde. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, die Verse 8, 49. Ich lese uns das mal. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte. Danach sollt ihr es machen. Hier sagt der Herr, nach allem, was ich dir zeige, Gott hat den Mose das Heiligtum im Himmel gezeigt, das wissen wir. Und genauso sollte er es nachbauen. Nicht er durfte das irgendwie für sich selbst entscheiden. Und dann steht in 2. Mose 25, Vers 40. Und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das ich dir auf dem Berg, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Es musste alles genau so stattfinden. Da konnte Mose nicht irgendwie sagen, ach komm, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Wir können die Menorah, den Leuchter, können wir auch mal, da machen wir 8 Arme raus. 7 brauchen wir nicht. Machen wir 8, ist noch schöner, ist noch heller. Das konnte er nicht machen. Versteht ihr? Und das musste genau angeordnet sein. Mose hätte auch sagen können, Mensch, den Räucheraltar, den können wir doch auch ins Allerheiligste reinbringen. Dann ist da noch mehr Leben drin. Nein, es ging nicht. Er musste es genau so anordnen. Es musste alles so eingehalten werden. Ja, das ist so wichtig für uns. Das ist deswegen so wichtig, weil das sind alles Dinge, die uns verhelfen, neutestamentlich das zu verstehen. Denn wenn Paulus in Römer 15, Vers 4 sagt, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, dann bedeutet das, dass wir neutestamentlich, wenn wir die Prinzipien des Alten Testaments verstehen, da auch unsere Lehre herbekommen. Das ist ganz wichtig. Das wird leider heute nicht mehr praktiziert, in vielen Gemeinden nicht mehr. Ja, und dann ist was Wichtiges im zweiten Buch Mose, Kapitel 39, die Vers 43, und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr geboten hatte. So hatten sie es aufgeführt. Da segnete Mose sie. Erst da segnete er sie. Und was steht da? Wir müssen genau die Bibel lesen. Wie hatten die Israeliten das ausgeführt, wie Mose es wollte? Nein, steht da nicht. Da steht, sie hatten es so ausgeführt, wie der Herr geboten hatte. Und da steht Yahweh im Urtext. Versteht ihr? Selbst ein Mose war zweitrangig. Er war nur Handlanger. Und die Israeliten haben sich ganz nach dem Plan Gottes ausgerichtet. Und das Interessante ist, das Heiligtum, die Stiftshütte wurde erst dann gesegnet und dann wurde das auch alles zusammengestellt und dann wurde sie aufgebaut, nachdem das alles so war. Und da sehen wir, wie heilig und genau es auch Gott nimmt. Und wir sehen auch noch in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, 44, da lesen wir mal einen Vers. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses, die Stiftshütte, in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Das ist entscheidend. Also Mose hat da nicht irgendwelche eigene Ideen da reingebracht, sondern er hat sich ganz konkret danach gehalten, was er gesehen hat. Und Hebräer 8, Vers 5, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten, denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das ich dir auf dem Berg gezeigt habe. Also hier sehen wir, es geht nach seinen Prinzipien. Das ist ganz wichtig. Und wisst ihr, da müssen wir zurück. Und es ist mal interessant, wenn man die Stiftshütte gerade betrachtet, dieses wertvolle Kapitel in der Bibel. Wenn man sieht diese Details, welche genauen Angaben, mit Gewicht, mit Zentimetermaß und mit welchen Materialien. Und das musste genauso sein. Wo Gott sagte Kupfer, konnte Petrus nicht sagen, konnte Mose nicht sagen, ach, weißt du was, Silber sieht schöner aus, machen wir mal Silber. Nein, es musste alles bis ins letzte Detail genauso gemacht werden. Und so ist es auch für uns in der Gemeinde wichtig, dass wir wirklich nach den Maßstäben Gottes arbeiten. Ja? Und heutzutage ist das Problem in vielen Gemeinden, dass die Leute denken, ja, aber das gefällt mir. Ja. Das ist aber nicht entscheidend, ob es dir gefällt, das muss Gott gefallen. Das ist wichtig. Und ja, dann noch ein wichtiger Punkt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, geht durch alle Gemeinden hindurch. Das lesen wir in Offenbarung 1, die Verse 12 bis 20. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einen Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und mitten unter diesem Leuchter, den Gemeinden, wandelte der Herr Jesus. Und das heißt, Jesus weiß ganz genau, was in jeder Gemeinde passiert. Er wandelt dort, er schaut Sonntag für Sonntag auch in unserer Gemeinde. Er sieht alles. Er sieht, wer zu spät kommt. Er sieht, wer pünktlich ist. Es hat etwas mit Respekt zu tun. Ja, es hat etwas mit Respekt zu tun, Leute. Wenn wir wirklich daran glauben, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist, wer von uns traut sich da, auch nur eine Minute zu spät zu kommen? Es hat etwas mit Respekt zu tun. Und wenn ich weiß, dass er durch die Reihen geht, dann hört er alles. Er hört auch das, was ich tuschel mit meinem Nachbar, dass ich vielleicht gerade wieder läster. Guck mal die da hinten, wie die aussieht, was für ein Kleid die heute anhat. Und Jesus sitzt daneben und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und er geht durch die Reihen und er guckt in unsere Herzen, auch bei euch Frauen, wie ihr den Kaffee kocht, wie ihr die Teller hinstellt, aus Frust, aus, ja, ich muss es ja, oder aus Liebe. Er sieht, wie wir singen, um mich selbst zu präsentieren oder ihn. Er sieht, wie ich aufbaue, aus Last oder aus Liebe zu ihm. Und er hört, wie wir singen, ob wir so ein bisschen murmeln, als wenn uns das alles gleichgültig ist, oder ob wir von ganzem Herzen mit tiefer Liebe, mit tiefer Inbrunst ihn anbeten. Jeden Sonntag ist Jesus derjenige, der durch die Gemeinden geht, auch durch die Gemeinde Licht und Leben. Und ich schäme mich manchmal, was er dort sieht. Ich schäme mich auch, was er noch so oft sieht in mein Leben. Wie weit sind wir davon entfernt, ein Ort zu sein, ob in unser persönliches Leben, in meinem persönlichen Herzen oder in der Gemeinde Licht und Leben, dass Jesus sich wohlfühlt. Wie viel Schmutz und Dreck ist noch in deinem Herzen und in meinem Herzen? Wie viel Unwürdiges ist noch in der Gemeinde Licht und Leben? Und der Herr geht aber dennoch mit seiner heiligen Blick dadurch und er redet. Und dann noch etwas Wichtiges, und das ist auch wichtig, dass wir dieses ansprechen. Der Herr Jesus kann auch eine Gemeinde verlassen und sie wegnehmen. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. In Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, die Gemeinde zu Laodicea, das war eine Gemeinde des Herrn, das war seine Gemeinde. Da steht in Vers 20 einer der traurigsten Sätze in der Bibel, nämlich, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Jesus ist nicht mehr in der Gemeinde, er ist an der Tür von draußen und klopft an. Es kann in einer Gemeinde so schlimm kommen, dass man ein Programm abspult und merkt gar nicht, Jesus ist nicht mehr hier. Die in Laodicea, die haben gesagt, wir sind reich, wir haben alles, wir brauchen nichts. Und der Herr sagt, du weißt nicht, dass du blind bist und bloß und arm. Ich habe vor nichts mehr Angst, als dass sonntags in unserem Gottesdienst so etwas mal passiert. Dass wir das, unser Leben so unwürdig mit dem Herrn leben, dass der Herr sagt, ich gehe raus. Da kann ich nicht mehr reingehen. Da ist so viel Schmutz. Da ist so viel unaufgeräumte Sünde. Da kann ich nicht mehr reingehen. Wehe der Gemeinde, die wie Laodicea sagen muss, der Herr steht vor der Tür und klopft an. Und in Offenbarung Kapitel 2, Vers 5, da sagt der Herr, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Der Herr sagt, wenn du nicht Buße tust, dann nehme ich euch weg. Und es gibt in der Kirchengeschichte viele Gemeinden, die sind kaputt gegangen. Wisst ihr, wir müssen die Bibel richtig lesen lernen. Es gibt manche Christen, die beziehen sich auf Matthäus Evangelium Kapitel 16, Vers 18 und sagen, aber die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Halt, stopp! Das zählt nicht für die lokale Gemeinde. Das ist die weltweite Gemeinde. Das ist die Braut des Herrn Jesus. Die kann der Teufel zwar angreifen und schädigen, aber nicht umbringen und wegnehmen. Das geht nicht. Aber eine lokale Gemeinde, wie zum Beispiel auch unsere Gemeinde, wenn wir keine Buße tun, wenn wir in Sünden leben, halten sie fest und der Heilige Geist uns immer wieder Dinge zeigt und wir machen sie nicht, dann kann auch die Gemeinde Licht und Leben ausgelöscht werden. Und es gibt eine Reihe von Gemeinden, die mal gut angefangen haben und die es heute nicht mehr gibt. Das ist etwas Ernstes. Und der Grund dafür lesen wir in Hesekiel Kapitel 9, Vers 3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von den Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Was war denn da passiert? Ihr wisst, dass auch Israel leider immer wieder in den Götzendienst hineingefallen ist. Und Gott hat viel Geduld mit uns. Aber es gibt auch dann eine Situation, wo die Heiligkeit Gottes sich zurückzieht. Und ich kann nur davor warnen. Ich sage euch, wenn die Heiligkeit Gottes sich zurückzieht, dann gehen die Lichter aus. Dann gehen die Lichter aus. Und das ist immer wieder auch der Grund, warum es solche traurigen Dinge gibt. Es ist der Grund, weil man nicht Buße tun möchte. Ja. Und das haben wir bitter, bitter nötig. Alle von uns. Das war etwas Grundsätzliches zu diesen Dingen. Und jetzt nochmal etwas, was Älteste eigentlich in der Gemeinde sind. Älteste sind Verwalter der Gemeinde Gottes. In Apostelgeschichte, Kapitel 20, 28 steht, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das heißt, Älteste haben die Aufgabe, die erworbene Braut des Herrn zu hüten, sie zu leiten. Das ist eine hohe Aufgabe. Das ist die höchste Aufgabe eines Christen, die Ältestenschaft. Es ist ein schönes Amt, aber es ist ein brutal ernstes und schweres Amt. 1. Petrus 5, Vers 2 und 3. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlichen Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist so wichtig. Älteste sollen keine geistlichen Zampanus sein, die denken, mit ihnen stirbt die Weisheit aus. Und sie sollen auch nicht die Leute unterdrücken. Sie sollen Vorbilder der Herde sein. Aber Älteste sind dazu verpflichtet, wo Sünde und Schuld ist, da müssen sie Tacheles reden. Und es gibt heutzutage viele Ältesten, die aus Angst, aus Menschenfurcht und aus anderen Ängsten, dass sie vielleicht denken, oh, die Gemeinde, da könnten dann viele Leute wegfallen. Und dann lassen sie Sünde stehen und machen falsche Kompromisse, schieben die Sünden unter den Teppich und machen gute Miene zum schlimmen Spiel. Und Paulus sagt einmal, wenn ich noch Menschenknecht sein soll, in Galaterbrief, dann bin ich nicht Gottes Diener. Ein Ältester muss den Mumm haben, Sünde beim Namen anzusprechen, und wenn es seine eigene Frau ist und seine eigene Mama. Es geht im Reich Gottes nicht um meine familiären Beziehungen, es geht um den Willen des Herrn Jesus. Und wer die mit Füßen tritt, egal wer es ist, da muss Zucht hinein. Und Älteste, die das nicht machen, versündigen sich und müssen eines Tages vor dem Richterstuhl Christi dafür Verantwortung übernehmen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 2 steht: Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, und er muss lehrfähig sein. Warum muss er denn lehrfähig sein? Titus 1, 9 gibt darauf die Antwort. Der, an dem der Lehre gemäß zuverlässigen Wort festhält, dieser Älteste, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. 1. Timotheus 5, Vers 20 noch. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Oh, sorry, das war eine falsche Stelle, war zwar auch gut, aber 1. Timotheus 5, 20. Die der Sündigen weise vor allem zurecht, damit auch die Übrigen Furcht haben. Die weise vor allem zurecht. Also Sünde, auch gerade wenn Älteste das sind, die müssen vor die Gemeinde. Es ist ein heiliges Amt. Und wenn es da grobe Sünden gibt, dann muss das deutlich ans Licht. Das machen viele Gemeinden, praktizieren das nicht mehr. Aus verschiedenen Ängsten. Oh, wenn ich das mit dem mache, dann kommt der nicht mehr, dann kommt die Familie nicht mehr und dann sind wir nur noch 20, 30 Mann. Und dann macht man falsche Kompromisse. Oh, wie viele Gemeinden gibt es? Ja. Ich lasse mich schon lange nicht mehr täuschen von der Anzahl der Leute, die da sitzen. Da sind so viele Mitläufer in vielen Gemeinden, auch in unserer. Es gibt nicht so viele, die an diesem Punkt da wirklich klarziehen. Und jetzt kommen wir zu einem noch wichtigen Punkt. Darf jeder in die Gemeinde? Das war alles noch Einleitung. Und jetzt fangen wir mal an. Jetzt kommen wichtige Punkte. Und die Bibel sagt, nicht jeder darf in die Gemeinde. Das ist nicht meine Erkenntnis. Das ist das, was in der Bibel steht. Und ich sage jetzt die Ausnahmen, die nicht in die Gemeinde dürfen. Gläubige, die unter einer Gemeindezucht stehen und nicht öffentlich vor der geschädigten Gemeinde Buße tun, darf man nicht in einer anderen Gemeinde aufnehmen. Das ist ganz wichtig. Das wird leider überhaupt, so gut wie überhaupt nicht mehr praktiziert. Und ich lese uns jetzt mal ein paar Bibelstellen. Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst, einer Tage des anderen lassen, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das soll unsere Grundstimmung sein, dass wir barmherzig sind, und das wollen wir. Und Gemeindezucht, da muss schon viel vorfallen, wenn man aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Ja, ein grobes Vergehen auch gegenüber den Ältesten und andere Sünden, die sich wiederholen und wo keine Korrektur stattfindet. Und dann steht in Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das ist eine wichtige Sache. Wir sollen aufeinander achten. Ja, wir sollen gucken. Und zur Achtung gehört auch, dass ich sehe, wenn ein Bruder in Sünde oder eine Schwester in Sünde lebt, dass ich sie anspreche. In Liebe. Aber sie nicht einfach laufen lasse oder ihn. Und dann kommt ja das in Matthäus 18, die Verse 15 bis 18, lese ich uns mal vor. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihn allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist der erste Schritt. Erstmal ein persönliches Vier-Augen-Gespräch. Dann kommt der zweite Schritt. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Das ist der zweite Schritt. Wenn er das auch nicht hört, derjenige, dann kommt Phase 3. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Das ist Punkt 3. Und dann, wenn er aber auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf Erden bindet, werdet es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Hier ist es ganz wichtig, diese Schritte zu gehen. Und wenn der gläubige Mensch auch dann nicht vor die Gemeinde tritt und Buße tut, dann müssen wir ihn meiden. Da muss er unter Zucht. Da muss er unter Zucht. Es ist interessant, dass auch die Gemeinde sozusagen die letzte Instanz ist. Im Alten Testament lesen wir auch bei bestimmten Sünden, dass die ganze Gemeinde dabei sein musste. Zum Beispiel in 3. Mose Kapitel 24, Vers 16. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen. Wie der Fremde, so der Einheimische. Wenn er den Namen lästert, dann soll er getötet werden. Also wenn dort damals jemand gelästert hatte, ja, dann hat das nicht irgendwie irgendeiner nur übernommen, sondern die ganze Gemeinde ist mit involviert. Und wir wissen neutestamentlich, dass die Gemeinde eben halt auch eine Familie ist. Und 4. Buch Mose 15, Vers 35, da steht, da sprach der Herr zu Mose, der Mann soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen, wer den Schabbat damals nicht hielt. Und auch dort wurde die ganze Gemeinde mit hinzugezogen. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 6, da steht etwas ganz Gewaltiges auch. Und jener Prophet oder der die Träume hat, soll getötet werden, denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem du zu gehen, der Herr, von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr dein Gott dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Darauf geht es an. Das Böse aus der Mitte. Und deswegen Leute, die dann die nicht bereit sind, Buße zu tun, die sich widersetzen nach dem, was Gott will und nicht bereit sind, zu ihren Sünden auch zu stehen und Abstand zu nehmen, und verharren und Dinge verdrehen und sich nicht korrigieren lassen, weder durch den Einzelnen noch durch 2, 3 Zeugen noch durch die ganze Gemeinde. Und da müssen wir das Böse rausnehmen. Und im 1. Korinther Kapitel 5, da ist eine große Sünde passiert, auch von jemandem. Und dann sagt Paulus eine Anweisung, Vers 2, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Hier ist eine Sünde und die Korinther haben es versäumt, diesen Menschen herauszunehmen. Vers 6 und 7, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passah Christus ist geschlachtet. Und hier ist es wichtig, er soll hinausgetan werden. Er soll hinausgetan werden. Das macht man heute nicht mehr. Aus Angst, Menschen zu verlieren. Ja? In Römer 6, Vers 22, da steht, jetzt aber von der Sünde freigemacht und durch Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Die Frucht zur Heiligkeit, das ist wichtig und darum geht es. Und wenn dort Sünde geduldet bleibt, dann wird die Heiligkeit Gottes sich zurückziehen. Das ist das, was Römer 15,4 sagt. Das können wir lernen aus dem Alten Testament. Denkt an Achan, ein Mann hat die Sünde getan. Josua nimmt die Mauer ein, ja? Bei dem Mauerfall dort. Und Achan nimmt von den Gebannten, er und seine Familie. Und Israel kriegt eine richtige Schlappe gegen Ai, als sie kämpften. Und Josua liegt auf den Knien und betet und sagt, Herr, was ist? Und er sagt, steh auf, Sünde ist in eurer Mitte. Ja, und dann mussten sie alle antanzen und dann hat es Gott offenbart. Dann musste Achan in sein Zelt gehen mit seiner Frau und dann mussten sie dort das Gebannte, was sie geklaut haben, weggeben und sie wurden alle, mussten des Todes sterben. Und so merken wir, wie heilig Gott ist. Ein Mann sündigt und ganz Israel kriegt eine Schlappe. So genau nimmt es Gott mit der Sünde. Und das wäre wichtig für uns, wenn wir das auch wieder so in unserem Leben nehmen. Es ist nicht unwichtig, wie du in der Gemeinde Licht und Leben kommst. Wenn du in 1000 Sünden lebst und heimlich deine Dinge treibst, dann nimmst du uns die Herrlichkeit Gottes weg und Gott wird es richten. Gott passt auf. Es ist sein Haus, es ist seine Familie. Denk an Achan. Ein Mann macht Mist und ganz Israel kriegt einen auf den Deckel. Gott nimmt es genau mit der Sünde. Das wird heute leider nicht mehr gepredigt. Es wird ein Zuckerwattengott gepredigt, der 5 gerade stehen lässt und der es nicht so genau nimmt. Und deswegen hat die Welt Einzug gehalten in vielen Gemeinden. Viele Programme, nettes drumherum, aber geistliches Leben, ein Leben in der Heiligung, Jesusähnlichkeit? Ja, das wäre schön. Davon sieht man nicht mehr so viel. Im 1. Korinther 6, 19 bis 20 steht: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden? Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir sollen Gott verherrlichen. Und auch gerade im Gottesdienst. Wir sollen Gott verherrlichen in der Gemeinde. Im 1. Petrus 1, Vers 16 steht, denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, sagt der Herr, denn ich bin heilig. Wisst ihr? Und wenn man da mit Sünde so laschig umgeht, dann müssen wir uns nicht wundern, dass der Heilige Geist sich zurückzieht. Deswegen darf ein Mann nicht abtauchen oder eine Frau. Deswegen gab es damals sogenannte Empfehlungsschreiben. In 2. Korinther Kapitel 3, 1 bis 2, da steht: Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, geschrieben in unserem Herzen. Ja? Es gab damals diese gute Angewohnheit, die fand ich sehr gut, Leute, die jetzt aus anderen Gemeinden kamen, die man nicht kannte, andere Gläubige, die haben dann einen Brief mitbekommen von anderen Ältesten und haben bestätigt: Dieser Bruder, diese Schwester ist bei uns ein gesegneter Mensch. Ja, könnt ihr aufnehmen, ist alles gut. Weil wisst ihr, was heutzutage auch in unseren Gemeinden so oft stattfindet, ist einfach, dass man nicht mehr fragt, wenn Leute kommen von irgendwo. Hauptsache, die Bude ist voll. Die nehmen den ganzen Ballast und Dreck ihrer Altlasten mit hinein. Da sind vielleicht Leute, die haben sich gestritten woanders mit Ältesten, oder die haben die Gemeinde im Stich gelassen, die haben sich ganz blöde verhalten und die tauchen dann in so einer Megachurch gerne ab. Und deswegen glaubt nicht die ganzen Bilder, wenn da Leute da tausendfach sind. Ja, da sind ganz viele Mitläufer dabei. Die machen Sonntag eine heilige Miene und von Montag bis Samstag leben sie wirklich wie Ungläubige. Lasst euch davon nicht immer täuschen. Und es gibt auch in Hamburg große Gemeinden. Ich will das nicht niedersprechen, ja? Ich will das nicht. Ich freue mich, wenn viele da sind. Aber ich weiß auch, dass wo große Gemeinden sind, immer die Gefahr ist, dass man nicht mehr so richtig prüfen kann. Und das wird immer schwerer, je größer eine Gemeinde ist. Aber und bei manchen macht man es auch nicht. Und wisst ihr, in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10 steht: Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Und genau das will letztendlich der Herr machen. Ein Bruder, eine Schwester, die in Sünde gefallen ist und sich nicht zurechtbringen lassen will und die dann woanders abtaucht, wisst ihr, die kommen gar nicht daran. Die machen dann ihr Ding da weiter, werden sogar vielleicht noch hofiert, da kenne ich auch einige, die man sogar predigen lässt und andere Dinge machen lässt, obwohl sie nie Buße getan haben. Und das ist Sünde vor Gott. Und die Ältesten, die das zulassen, werden eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu Christi dafür eine Rüge erhalten. Das ist nicht richtig. Ja? Und da gibt es nicht gerade wenige Leute. Also, die Bibel sagt deutlich, dass gläubige Menschen, die irgendwo in einer Gemeinde unter Zucht gestellt sind, woanders nicht hin dürfen, auch in der Gemeinde. Sie sollen nämlich zum Nachdenken kommen, 2. Korinther 7, 10. Sie sollen merken: Mensch, was habe ich da eingetauscht? Ich darf nicht mehr Gemeinschaft haben, ich komme nicht mehr mit meinen Geschwistern. Und dann soll in ihnen eine Sehnsucht entstehen. Was habe ich da nur getan? Herr, ich will zurück. Ich bin ja doof gewesen. Ich möchte zurück. Bitte. Genau. Und dann ist das Entscheidende. Ein wichtiger Satz ist dann, oder eine wichtige Tat, ist der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt kommt's. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und auch Leute, die unter Gemeindezucht stehen, wenn sie dann zurückkommen und Buße tun, dann wollen wir gerne auch vergeben und sie wieder aufnehmen. Auch im 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 5 bis 11 steht: Wenn aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht viel zu sage, euch alle. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern sollt, damit der Betreffende nicht etwa durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Damit ermahne ich euch zu beschließen, ihn gegenüber Liebe zu üben. Denn dazu habe ich euch geschrieben, dass ich eure Bewährung kennenlernte, ob ihr in allem gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich, denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das ist natürlich dann auch wichtig. Wenn ein Bruder und eine Schwester Buße tut und das bekennt vor der Gemeinde, ich habe hier versagt, es tut mir leid, dann müssen wir auch aufnehmen. Das ist ganz wichtig. Ja? Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz, weil es auch einige Menschen gibt, die ich auch persönlich kenne, die das für sich dann gesagt haben, ich habe es für mich praktiziert, aber es nie bekannt haben vor der Gemeinde. Dazu möchte ich einen Satz sagen, öffentlich bekannte Sünden. Öffentlich bekannte Sünden. Das heißt, wenn die ganze Gemeinde, und das ist ja passiert bei einer Gemeindezucht, das weiß, dass das Fehlverhalten da ist, dann muss auch die ganze Gemeinde wieder mitbekommen, dass der Bruder, die Schwester wieder Buße getan hat. Das heißt, öffentlich bekannte Sünden müssen auch öffentlich vor der Gemeinde bereinigt werden. Nicht jede Sünde muss vor die Gemeinde, wenn ein Bruder eine Schwester sündigt. Aber Sünden, die die ganze Gemeinde mitgetragen haben bei einem Gemeindezuchtprozess, die müssen dann auch dort vor Ort bereinigt werden. Und leider lernen das nur noch ganz wenig Gemeinden. Das ist aber biblisch der richtige Weg. Und das ist ein wichtiger Weg. Ja, also, gläubige Menschen, die unter Gemeindezucht stehen, dürfen nicht in Gemeinde. Und es gibt noch eine zweite Gruppe, nämlich Sektierer, die nicht Buße tun wollen. Paulus sagt einmal in Galater 1, 8 bis 10. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sektierer haben wir eine Aufgabe, auch ihnen gegenüber, lese ich uns mal vor, steht im zweiten Brief des Johannes, die Verse 7 bis 11. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Und Titus sagt auch noch dazu etwas in Kapitel 3, die Verse 10 und 11. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer oder zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, wenn ein Irrlehrer kommt oder ein Sektierer und er kommt und möchte die Wahrheit hören, darf er gerne kommen. Aber wenn er dann einfach Streitgespräche führen will und die Gemeinde vielleicht sogar unterwandert mit seinen Irrlehren, dann müssen wir ihn darauf aufmerksam machen. Und wenn er sich nicht korrigieren lässt, dann müssen wir ihn rausnehmen zum Schutz der Gemeinde. Das praktizieren leider auch wenige mehr. Ja? Das ist ganz wichtig. Israel, da stand die Steinigung, wenn da Leute Irrlehren verbreitet haben. Die wurden vor der Gemeinde gebracht und dann hat man sie gesteinigt, wenn da Leute Abwege von Gott geklärt haben. Natürlich sollen wir jetzt die Leute nicht steinigen, versteht mich bitte nicht richtig, verkehrt. Aber wir sollen sie dann auch aus der Gemeinde rausnehmen, um zum Schutz und Irrlehre und den Satan auch keinen Raum zu geben. Das heißt, Menschen, die aus Sekten kommen und keine Buße tun wollen und die Gemeinde unterwandern wollen mit ihren falschen Gedankengut, die müssen wir rausnehmen. Das ist ganz wichtig. Und dann noch Gläubige, die ein bewusstes Sündenleben führen. Ein bewusstes Sündenleben. Ich sage gleich was dazu. In 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 11 bis 13, da sagt Paulus, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener ist oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und auch dort, alttestamentlich eine Stelle, 5. Mose 13, Vers 6. Die habe ich uns schon vorgelesen, dass wir das Böse aus der Mitte rausnehmen sollen. Also, das bedeutet natürlich nicht, wenn Gläubige, und dazu zähle ich mich auch, Keiner von uns ist vollkommen. Wir werden bis zu unserem letzten Atemzug mit der Sünde zu kämpfen haben. Das ist damit nicht gemeint. Es ist damit gemeint, dass Leute bewusst in Sünde leben und das festhalten. Ja? So, wenn jemand sich überhaupt nicht korrigieren lassen will und nicht daran arbeitet. Ja? Jemand sagt, du, pass auf, du willst mit dem Herrn Jesus leben und du willst sonst zur Gemeinde kommen, aber jeden Freitag und Samstag brichst du irgendwo ein und klaust Autos. Ja? Wenn dieserjenige dann zu uns kommt und sagt, ich habe da ein Problem, ich bin Kleptomane, ich brauche Befreiung, ich bin wie ferngesteuert, hilf mir im Gebet, in der Seelsorge, dann darf der sehr wohl kommen. Aber wenn jemand das so überwischt und sagt, du, das ist mal so, das ist mal ein schwacher Punkt, ist nicht so schlimm. Nee, das geht nicht. Ja, wir müssen darauf achten, dass die Heiligung bleibt. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, der ist wichtig. Dürfen generell Ungläubige in die Gemeinde kommen? Es gibt sogenannte geschlossene Brüderkreise auch, die da sehr eng sind, die da irgendwas aufstellen. Die sagen, nee, das eher nicht. Die machen dann Veranstaltungen, evangelistische Veranstaltungen für Ungläubige, aber in ihren Kreis darf keiner rein. Und da muss ich sagen, das ist nicht biblisch. Das kann ich von der Bibel beweisen. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, 23, da schreibt Paulus, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt, und das sind Gemeinde der Gläubigen, ja, an einen Gottesdienst, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt, und da steht nämlich, und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Also, Paulus sagt hier deutlich, dass in der damaligen Gemeinde in Korinth, die bestand aus wiedergeborenen Christen, sehr wohl Ungläubige reingekommen sind. Und das ist natürlich klar. Ja, das ist natürlich klar. Und ich sage nicht umsonst immer, in einer Gemeinde muss ein großes Schild stehen, alle Sünder herzlich willkommen. Denn dafür ist die Gemeinde da. Aber nicht von der anderen Seite des Pferdes fallen und sagen, ja gut, dann ist das nicht so schlimm mit den Sünden, dann ziehen wir mal durch. Ich hoffe, dass wir einiges mitbekommen haben. Ich hoffe, dass uns das auch eine Ermahnung war, genau auf unser Leben auch neu zu schauen, zu gucken. Und das sind die wichtigen Kriterien. Wir haben heute etwas gehört, darf jeder in die Gemeinde kommen? Ich hoffe, dass wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, vielleicht auch sogar eine ganz neue biblische Erkenntnis. Prüft das bitte auch vom Wort immer wieder nach. Ja, aber wichtig ist, dass wir wirklich das dann auch mit Gottes Hilfe umsetzen. Und dazu möge der Herr Gnade schenken. Amen.